Moin aus Hamburg. Willkommen zu einer weiteren Episode Naturopathy meets Rapid Science. Meinerseits bin ich natürlich wieder Start als, ich sag mal, Moderator Arne Otte. Simon ist am Start, Thomas ist am Start. Wie gewohnt, beide Herren haben sich wieder nette Studien rausgesucht, die euch dazu befähigen sollen, euer Spektrum an Input für die Trainingsplanung, euren Gesamthypertrophie-Prozess ein bisschen zu erweitern. Ja, darum soll es hier immer gehen. Ich sage einfach mal herzlich willkommen, die Herren. Ich hoffe, ihr seid bestens gelaunt.
Ist Freitag, ja.
Genau. Es ist Freitag. Das mal so fürs Protokoll. Freitag, 15.46 Uhr und wir gehen rein. Ja, also erstmal willkommen. Cool, dass ihr wieder am Start seid.
Danke, danke.
Hi. Zwei Studien haben wir wieder oder habt ihr wieder vorbereitet. Viel, viel besser gesagt. Ich durfte vorher schon mal wieder reinschauen, worum es gehen soll. Wird super interessant. Gibt es irgendwas, was ihr vorab noch berichten wollt? Gibt es irgendwas ganz Eklatantes in eurem Prozess? Simon, immer noch, wann können wir endlich mit dem Bodybuilding-Debüt rechnen?
Es ist weiter in Arbeit.
Okay, es ist in Arbeit. Okay.
Arne, wann planst du denn eigentlich, auf die Bühne zu gehen?
Ich plane, ja, 24, 25 ist so angedacht.
Ach du Scheiße.
Das ist also noch so lange, lange hin.
Also, okay. Ich habe gerade überlegt, was meint er mit 24, 25? Aber du meinst 2024.
Genau, ja. So, wenn ich so alt bin, ne? Also wenn ich dann endlich so alt, 25 werde, dann mache ich das Debüt.
Genau, genau.
Hey, hat dann schon Masters, Arne?
Ja, ja, tatsächlich. ja, vielleicht wissen es ja die einen oder anderen gar nicht. Ich werde tatsächlich in, was haben wir heute? Ja, fast einem Monat werde ich 40 Jahre alt. Das ist der Wahnsinn.
Nice, nice. Und
dann kann ich bei den Masters starten.
Hast dich sehr gut gehalten. Du hast fast den 40er? Das hätte ich, ja, echt? Hätte ich aber nicht gedacht.
Ja, ich bin auch immer schockiert. Ne?
19 maximal.
Höchstens. Ne? Da seht ihr mal, was dieser Sport bewirken kann.
Ja, es ist wirklich so. Ja.
Wenn man nur spät genug damit anfängt, das Ganze. Ja. 25 angefangen quasi. Ja, also von daher.
Und mit jedem Jahr jünger geworden.
Ja, innerlich und mental sowieso. Das ist ein absoluter Jungbrunnen. Ja, also von daher. Und Thomas, bei dir ist ja auch weiterhin noch ein Fragezeichen, ob du das ganz spontan.
Ja, hast, ist, ne? Offen. Also ich hätte schon Bock Ende des Jahres, aber es ist absolut unsicher. Und wenn, dann mache ich das fast ein bisschen spontan mit so einer Art Crash-Diät-Experiment. Einfach mal gucken, wie wenig Zeit brauche ich, um gut zu preppen. Ja, ich guck mal. Ich überrasche alle.
Du willst endlich mal die HSD ausprobieren, die, ja, High-Speed-Diet.
Ja, in unter 8 Wochen auf die Bühne.
In extrem.
Also. Thomas, wenn ich fragen darf, von was willst du es genau abhängig machen? Einfach so nach Lust und Laune oder
sagst du so? Du weißt ja, dass wir umziehen im ja. Sommer und je nachdem, wie viel anfällt. Du weißt ja, bisher war das Ganze.
Ja, ja, schon, okay, verstehe.
Deswegen wird es darauf so ein bisschen ankommen, wie die Zeit abläuft und dann werde ich entscheiden, ob es Bock hab oder nicht.
Ergibt Sinn, ja.
Ja.
Okay. Also da mein Input, Umzug ist immer Stress des Grauens.
Ja, ja. Und gerade unser Umzug ist eine lange, lange Geschichte. Deswegen, aber erzähle ich dir mal separat.
Okay. Gibt es dann off-air nochmal zu besten. Alright, dann lass uns in die interessanten Hypertrophie-Themen reinstarten. Wir haben kurz schon mal geschnackt. Thomas, leg los. Was hast du Schönes für die Zuhörer vorbereitet?
Ja, die Studie, die ich mitgebracht habe, heißt Muscle Failure Promotes Greater Muscle Hypertrophy in Low Load but Not in High Load Resistance Training. Und die Studie ist von Lasevicius et al. 2019. Die übergeordnete Frage, beziehungsweise das Thema, worum es da geht in dieser Studie, geht so ein bisschen in die Richtung, ist muskuläres Versagen bei geringen prozentualen Intensitäten des einer Wiederholungsmaximums wichtiger als bei hohen Intensitäten, um zu hypertrophieren. In der Studie, die ich gleich vorstelle, hatten wir eine Gruppe quasi, die mit 30% des einer Wiederholungsmaximums trainiert hat und die andere mit 80%. Ich komme auch schon zum Studienaufbau. Wir hatten 25 männliche Probanden im Alter von 19 bis 34 Jahren. Alle waren sportlich aktiv, betrieben aber 6 Monate vor Studienbeginn kein Kraftsport. Mein Gefühl sagt mir, wir können hier so ein bisschen den Anfängerstempel draufdrücken. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Trainiert wurde für 8 Wochen, 2-mal pro Woche unilateral am Beinstrecker. Hypertrophie wurde via MRT am Quadrizeps gemessen. Ganz gut in dieser Studie, es wurde ein Within-Subject-Design benutzt. Das heißt in diesem Fall konkret, dass ein Bein eines Probanden mit 30% oder 80% des einer Wiederholungsmaximum trainierte. Das wurde zufällig eingeteilt. Mit diesem Bein wurden 3 Sätze bis zum muskulären Versagen 2x pro Woche durchgeführt. Und mit diesem Bein wurde das Training immer gestartet, weil das andere Bein wurde immer in die passende und entsprechende 30% oder 80% Gruppe eingeteilt, die nicht bis zum muskulären Versagen trainiert hat. Dieses Bein hat immer mit 60% der Reps trainiert, die das andere Bein vorgelegt hat. Ja, um das mal als Beispiel zu verdeutlichen. Wenn wir unseren Proband Arne zum Beispiel haben, der in der 80% Gruppe war und mit dem linken Bein 80% bis zum Muskelversagen aus trainiert hat, für 3 Sätze, dann sah das eventuell so aus, dass er den ersten Satz 12 Reps gemacht hat, den zweiten 10, den dritten Satz 8 Reps. Das sind 10 Reps im Schnitt pro Satz und 30 Reps insgesamt. So, mit deinem rechten Bein, Arne, hast du jetzt 60% davon gemacht. Das heißt, dass du pro Satz 6 Reps ausgeführt hast. Ja? Also 60% von jeweils den 10 im Schnitt sind 6 Reps pro Satz. Wichtig sei noch zu erwähnen, dass das Gesamtvolumen mit dem Bein, was nicht bis zum muskulären Versagen trainiert hat, immer aufgefüllt wurde, um auf die gesamten 30 Reps zu kommen. Das heißt, du hast mit dem nicht muskelversagen Bein 3x6 ausgeführt plus 2x6 noch drauf, um auf diese 30 gesamten Reps zu kommen. Okay, also das Gesamtvolumen wurde so ausgeglichen. Ist das rübergekommen, wie es genau gemacht wurde? Also ein Bein 3x mit 80% bis zum Muskelversagen, das andere Bein 3x80% bis nicht bis zum Muskelversagen. Und wie gesagt, Proband A hat das zum Beispiel mit 80% ausgeführt und Proband B hat das Ganze mit 30% gemacht. Mhm. Ja, also des einer Wiederholungsmaximums. Ich habe heute so ein bisschen Sprachprobleme, muss ich sagen. So, ich komme auch schon zu den Ergebnissen, um das kurz und knackig zu halten. Die Leute, beziehungsweise die Beine, die mit 30% und 80% bis zum muskulären Versagen trainiert haben und die Beine, die mit 80% bis nicht zum muskulären Versagen trainiert haben, haben alle signifikant hypertrophiert vom Prä- zum Posttest. Innerhalb dieser 3 Gruppen gab es auch keine signifikanten Gruppenunterschiede. Okay, die einzige Gruppe, die vom Prä- zum Posttest nicht signifikant hypertrophierte, war die 30% Gruppe, die nicht bis zum muskulären Versagen trainierte. Okay, und alle anderen Gruppen waren im Vergleich zu dieser einen Gruppe auch signifikant stärker im Gruppenvergleich. Um das mal in greifbare Zahlen zu bringen: alle Gruppen, die signifikant hypertrophierten, haben ungefähr um 8% hypertrophiert im Quadrizeps. Die nicht signifikante Gruppe hat um 2,8% hypertrophiert. Ja, also hier ein prozentualer Unterschied von ungefähr 5%. Um das Ganze so ein bisschen in die Studienlage einzuordnen: was wir bisher wissen in der Literaturwelt ist, dass wir mit einer Bandbreite von Reps oder Intensitäten hypertrophieren können. Also momentan ist da so der Stand 30% bis 90% des einer Wiederholungsmaximums, wenn es bis zum muskulären Versagen ausgeführt wird. Damit kann hypertrophiert werden. Und das sehen wir auch hier in der Studie. Wir sehen außerdem in Studien, die ein ähnliches Design hatten, dass mit so geringen Intensitäten wie zum Beispiel 30% in dieser Studie und nicht bis zum Training, bis zum Muskelversagen trainiert wird, ähnlich schlechte Ergebnisse erzeugt wurden. Ja, in der 30% Gruppe fällt das Ganze noch deutlich krasser aus. Dort haben die Probanden bzw. die Beine, die bis zum muskulären Versagen trainiert haben, 34,4 Reps im Schnitt gemacht. Ja, die Gruppe, die mit 60% trainiert hat, hat dementsprechend ungefähr 20,6 Reps pro Satz gemacht. Ja, das ist eine RIA von 14. Das ist nicht besonders nah dran. Und so ist das ungefähr in all diesen Studien, ja, wo mit Low Loads trainiert wurde, also nur mit 30% des einer Wiederholungsmaximum. Da war die Entfernung zum Muskelversagen wirklich sehr, sehr groß. Wir wissen aus der Literatur auch, dass wir nicht bis zum Muskelversagen trainieren müssen. Allerdings ist eine REA 1, 2 oder 3 in meinen Augen und wahrscheinlich auch in euren Augen schon was anderes als eine REA 10 plus. Ja. So, was können wir aus dieser Studie quasi in die Praxis mitnehmen? Erstens, um so diese generelle Aussage so ein bisschen zu, ja, nicht zu unterstreichen, dass man mit geringen Intensitäten bis zum Muskelversagen trainieren muss. Ich finde, diese Studie gibt das einfach nicht her. Und die anderen Studien geben das auch nicht her, weil hier in meinen Augen einfach nicht nah genug ans Muskelversagen trainiert wird. Ja, was man aus der Studie aber eventuell mitnehmen kann, ist, dass wir zum Beispiel mit 80% des einer Wiederholungsmaximum schon, ich sag mal, auch relativ weit vom Muskelversagen wegbleiben können und trotzdem noch adäquat hypertrophieren können. Weil hier wurde mit einer REA 5 trainiert in der Nicht-Versagen-Gruppe und die Gruppe hat trotzdem ziemlich genauso hypertrophiert wie die Gruppen, die jeweils bis zum Muskelversagen trainiert haben. Ja, kurz und knackig.
Ohne Luft zu holen, hat er das rausgehauen.
Ohne Luft zu holen, ja.
Jetzt einmal Luft holen. Ja, also wieder interessant zu sehen. Ja, die Limitation hast du ja schon aufgeführt. Und was mir dann halt natürlich immer wieder grundsätzlich als erstes zu sagen bleibt, ist dann, glaube ich, wieder erstmal zu definieren, wovon wir dann halt überhaupt sprechen, wenn wir halt wirklich versuchen, relative Intensitäten zu quantifizieren halt, ne? Das ist, glaube ich, immer das Schwierige daran und das wird wahrscheinlich auch bei der Studie grundsätzlich das Schwierige sein. Und da hatten wir auch schon eine Studie, wo wir gesehen haben, dass das schon unglaublich viel sein kann halt, ne? Irgendwie, da waren wir, weiß gar nicht, was waren das? 10 Reps in Reserve waren dann real da, statt 3 der gefühlt angegebenen irgendwie
so. Ja, so in die Richtung, ja, ja, ja.
Und daran sieht man halt schon, das wäre so die Frage an euch, so in die Runde. Wie quantifiziert ihr das, wenn ihr jetzt einen Klienten habt und sagt, okay, ich möchte jetzt einfach mal wissen, wie der von der Intensität sich im Training bewegt? An welchen Faktoren macht ihr das fest, wenn ihr euch ein Video anschaut oder etwas?
Ich denke, am Anfang ist es relativ schwer, das Ganze zu quantifizieren. Ich denke, wenn man über einen längeren Zeitraum mit jemandem zusammenarbeitet und einfach mehrere Videos von ihm sieht, wie er Training ausführt und vor allen Dingen, wenn du dann auch mal ein Verhältnis siehst von Videos, wo er tatsächlich zum Beispiel bis zum konzentrischen Muskelversagen trainiert hat und das auch so rüberkam, als wäre es tatsächlich so gewesen. Und wenn du dann quasi auch Sätze siehst, wo das Ganze nicht stattfindet, ich glaube, würde ich jetzt zumindest sagen, das ist einfach so ein Prozess im Laufe der Zusammenarbeit, wo man dann immer mehr ablesen kann, wie hart trainiert derjenige da jetzt wirklich auf dem Video, was ich sehe. Also eine einmalige Sache ist das, denke ich, für mich nicht, weil es relativ eigentlich so gut wie unmöglich einzuschätzen ist.
Ja, stimme ich 100%ig zu. Also ich finde, wenn du mit jemandem komplett neu zusammenarbeitest, ist es, wie Thomas gesagt hat, extrem schwierig, weil ich denke, das kennt auch jeder von uns. Es gibt Leute, die bewegen ein Gewicht. Es ist eigentlich ab der ersten Wiederholung einfach nur langsam, aber dann machen sie halt 10, wo man eigentlich nach der dritten denken würde, so, okay, ich glaube, 1, 2 ging noch, aber dann geht halt noch deutlich mehr. Und andere, die sehr, sehr, sehr explosiv sind und bei denen ein relativ rapides Ende dann kommt. Deswegen am Anfang, finde ich, kann man es nur ganz grob einschätzen, so ungefähr auf Basis der Hantelgeschwindigkeit, was man sieht. Aber ansonsten, wie Thomas gesagt hat, bin ich voll dabei. Einfach ein Entwicklungsprozess, in dem man die Leute besser kennenlernt. Ja.
Gerade im Zusammenhang mit der Studie, Simon, weil du gerade sagtest, halt so die Kadenzen, halt die Bewegungsgeschwindigkeit, halt, ne, die man dann halt sieht von Anfang zu Ende. Gerade bei den höheren Intensitäten funktioniert das aus meiner Sicht immer sehr, sehr, also besser, das daran so ein bisschen als einen größeren Faktor zu sehen, wo man das absehen kann. Und dann bei den geringeren Intensitäten, jetzt gehen wir mal, weiß ich nicht, 20, 30 Wiederholungen, da wirst du das aus meiner Sicht sehr, sehr selten haben, dass du dann zum Ende hin merkst, dass die Geschwindigkeit dann, ne, so abnimmt, aber dann halt das schmerzverzerrte Gericht typischerweise halt zunimmt. Ja. Und dann die irgendwann vielleicht die leichten Kompensationsbewegungen da reinkommen.
Ja.
Und dann wird es halt enorm schwer zu sagen, okay, wann sind wir halt noch im Zielbereich und was tolerieren wir jetzt an entsprechender Kompensationsbewegung und was halt nicht. Und das finde ich halt dann eher interessant halt, ne? Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen auf die Studie gemünzt.
Ja.
Das, warum wir vielleicht in diesen niedrigeren Bereichen wahrscheinlich das mehr quantifizieren können und weiter vom Muskelversagen wegbleiben können, weil einfach die Menge an Muskelfasern und die, der Grad der, der Rekrutierung einfach schneller höher ist.
Und, also andersrum schwer, ne? Ich bin da voll bei dir, gerade die Einschätzung in höheren Reps wirklich total schwer. Ich meine, man kennt es ja auch selber, wenn man einmal so Seitheben im 40er bis 50er Rep-Bereich gemacht hat, weiß man ja selber, dass wenn man irgendwie zwischen einer Rep auch nur so eine halbe Sekunde mehr zum Verschnaufen hatte, dir das direkt mal so 2, 3, 4 Reps mehr bringen kann. Ja. Und da ist es, ja, also ich stimme dir voll und ganz zu. In hohen Rep-Bereichen und tiefen Intensitäten ist es definitiv deutlich schwerer zu erkennen. Da muss man schon fast dem Gegenüber so ein bisschen das Vertrauen schenken, dass er da für sich so innerlich ans Limit geht.
Ja, also vielleicht, um das nochmal auf die Studie umzumünzen. Ja, das ist halt die Frage, wie viele Leute trainieren halt aktuell. Das würde mich halt mal so super interessieren, wie viele Leute trainieren überhaupt in diesem hohen Wiederholungsbereich mit diesen geringen absoluten Intensitäten. Ich glaube nicht, dass das so viele sind. Das ist so mein Eindruck. Das ist natürlich völlig subjektiv, ne? Aber ich glaube nicht, dass das so viele machen. Gefühlt ist das so ein Trend, der aktuell so langsam aufkeimt. Habe ich so das Gefühl. Da dann halt auch wieder so die Frage, was gibt die Literatur aktuell her? Wie viel Hypertrophie bringt das Ganze, ne, in diesem hohen Bereich, metabolischen Stress halt primär, um das vielleicht nochmal den Zuhörern so ein bisschen einzuordnen?
Also ich kann dir sagen, von dem, was man weiß, und da ist man jetzt mittlerweile echt gut aufgestellt, was diese Intensitätsbereiche oder Rep-Bereiche angeht, womit man hypertrophieren kann. Das hatte ich ja gesagt. Da hatte zuletzt Lassio et al. 2021 ein Review, wo eigentlich gezeigt wurde, dass mit 30-90% wirklich gleich hypertrophiert werden kann. Ja. Und aber ich stimme dir völlig zu. Also ich meine, in Studien werden teilweise echt verrückte Sachen gemacht. So, weißt du, da lassen die mit 30% beugen. Das würde in der realen Welt eigentlich niemand machen, der halbwegs bei Verstand ist. Ich meine, 50er Reps beim Seitheben ist auch schon sehr, sehr tough, aber noch vertragbar. Aber lass mal jemand mit 30% des einer Wiederholungsmaximums beugen. Also, weißt du, der stirbt an Sauerstoff.
Von daher. Ja, und das ist ja dann, finde ich, auch letzten Endes die, wenn man so ein bisschen an die praktische Relevanz geht, inwiefern natürlich man kann das machen, eben auch mit diesen niedrigen Lasten wirklich gut hypertrophieren, sofern man, wir wissen zwar nicht genau, wo dieser Bereich ist, aber irgendwo in einen Bereich kommen, der nahe genug am Muskelversagen ist, welche RER das jetzt auch immer sein mag. Aber dann eben die Frage, wenn es an sich keine merklichen Vorteile hat gegenüber, ich sag mal, moderaten Lasten in einem einfach etwas tieferen Wiederholungsbereich, wie viel man dann davon wirklich auch ins Training einbauen sollte. Ich denke, zu einem gewissen Teil eben, um einfach alles abzudecken, sicherlich sinnvoll. Aber wenn man am Ende eben weiß, man muss eine adäquate relative Intensität erreichen, und das ist nun mal mit sehr, sehr hohen Wiederholungen deutlich schwieriger, vor allem auch mental.
Ja.
Inwiefern man das dann wirklich, zu welchem Anteil zumindest im Training mit einbaut. Oder ob man nicht eher sagt, hey, man bleibt im klassischen Bereich, in Anführungszeichen, weiß, da kommt man relativ gut ans Muskelversagen. Ja. Ist auch, naja, muss man ja schon sagen, wie du selber gesagt hast, Thomas, Kniebeugen sind anstrengend, keine Frage, aber 8 Kniebeugen bis zum Muskelversagen sind deutlich weniger hart als 35 Kniebeugen bis zum Muskelversagen. Ja. Ne? Eben, inwiefern man da, und ich denke, da geht es auch einfach ein Stück weit um die Effizienz. Ne? Also das Training so zu gestalten, dass man möglichst viel gutes Training umsetzen und durchführen kann, ohne dass man komplett ausbrennt.
Ja. Ne? Also wenn ich noch eine Sache sagen darf, in meinen Augen, ich denke, es ist oft einfach übungsabhängig tatsächlich. Wie ich schon gesagt habe, eine Beuge ist nicht zu vergleichen mit Seitheben zum Beispiel. Und auf der anderen Seite hätte ich jetzt einfach mal gesagt, es ist zumindest gut zu wissen, dass es funktioniert und du rein theoretisch dieses Tool auch in der Hinterhand hast. Ich meine, du weißt ja nie, was im Verlauf einer Trainingskarriere passiert und vielleicht musst du mal drauf zurückgreifen, mit 30% deines einer Wiederholungsmaximum Beinstrecker zu machen oder was auch immer. Und dann weißt du, dann gehst du wenigstens nicht rein und sagst so, oh mein Gott, ich hantiere hier so mit Babygewichten rum. Das ist ja oft ein Argument von einfachen Leuten, so, weißt du. Du weißt immerhin für dich, okay, wenn ich damit anständig trainiere und eine anständige RPI aufweise oder RER, dann kann ich damit trotzdem sehr, sehr gut hypertrophieren und es ist nichts verloren.
Moin Moin, ich bin Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypertrophie-Fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit deinem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.
Ja, nicht ein ganz, 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 ganz wichtiger, ganz, ganz guter Punkt, ne? Dass es einfach wieder als grundsätzliches Werkzeug zu sehen ist, was zu dem passenden Zeitpunkt und zu passenden Gegebenheiten definitiv genutzt werden kann. Und was du, Simon, gesagt hast, fand ich halt auch wichtig in dem Bezug, dass man natürlich auch diesen mentalen Aspekt da nicht rauslassen muss, dass man das erstmal als Fähigkeit etablieren muss, überhaupt dann diese Nähe zum Muskelversagen bei höheren Wiederholungszahlen überhaupt erstmal zu erreichen halt, ne? Das ist dann auch so eine Kompetenzfrage, wenn man das Wort wieder so in den Raum werfen will. Bist du überhaupt kompetent da drin, so zu arbeiten, dass es für dich überhaupt erstmal effektiv, geschweige denn effizient wird? Und ich glaube, das kostet schon Zeit und das ist schon, glaube ich, ein Prozess, der jetzt nicht in 2 Wochen im Sinne des Trainingsblocks dann so abgehandelt ist und dann läuft das, sondern das sind aus meiner Sicht dann wahrscheinlich vielleicht so eher 2 Trainingsblöcke, bis man da so richtig da ist, wo man vielleicht sein möchte und da so richtig dann auch ja Adaptionen einsammeln kann. Ne? Das vielleicht mal so für die Zuhörer, wenn sie sich jetzt überlegen, ich habe es noch nicht ausprobiert, so jetzt verstehe ich das, okay, ich will das mal nutzen, ich möchte das mal als Spektrum alles abdecken, dann probiert's aus, seid euch aber bewusst, dass ihr wahrscheinlich da viel mehr leisten könnt, als ihr es am Anfang denkt, so wie es in dem anderen Bereich, aber andersrum wahrscheinlich auch ist, dass man da einfach die Kompetenz aufbauen muss, wenn es um das geht. Ja, und nicht mental ausbrennen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe mal das Experiment gemacht, 20 bis 30 Reps an der Beinpresse und das hat mich wirklich eher mental aufgefressen, als dass mich das körperlich irgendwie kaputt gemacht hätte. So, da das war zwischen einem Satz 10 Minuten irgendwie, um sich aufzuraffen, den nächsten Satz zu machen. Weil das so ein Aufwand ist, sich so in diese Situation zu bringen, dass ich sage, ich hole jetzt auch 30 Reps raus, wenn es sein muss. Ja. Boah, das weiß ich nicht, da musst du schon einiges investieren. Von daher.
Ja, das stimmt, ja. Zeitweise vielleicht auch eine ganz coole Möglichkeit, um das aber auch zu trainieren, ne? Speziell an dieses Limit zu kommen, was man dann vielleicht auch positiv in das, ich sag mal, das reguläre Training dann mitnehmen kann.
Ne? Absolut.
Ja.
Da wächst man mental dran. Ja. Übertrag dann auf das körperliche Wachstum, ganz klar. Alright, habt ihr sonst noch was dazu, was ihr anbringen möchtet?
Nee, ich wollte die Studie nur heranziehen, weil ja immer gesagt wird, man muss mit geringen Intensitäten nahezu Muskelversagen oder bis zum Muskelversagen trainieren. Bisher geben die Studien das eigentlich gar nicht so her. Das wollte ich eigentlich nur so unterstreichen.
Damit kann man dann aber auch die Leute wieder ermutigen, wenn ihr in dieser Phase seid, in der ihr wahrscheinlich noch nicht das Maximale rausholt an Reizschwelle und Intensität, kommt ihr schon voran. So, ne, ist keine Zeit verloren. Wenn ich jetzt sage, es gibt halt so eine Phase, ist keine Zeit verloren wahrscheinlich. Ist halt auch schon mal gut zu wissen. Alright, dann würde ich das Wort an Simon übergeben und die nächste Studie.
Ja, sehr gerne. Ich habe eine Studie mitgebracht, die nennt sich Post-Activation Potentiation Improves Acute Resistance Exercise Performance and Muscular Force in Trained Men. Die Studie ist aus dem Jahr 2018 und ist insofern ganz cool, weil der grundsätzliche Mechanismus, der in dieser Studie untersucht wird, also diese Post-Activation Potentiation, wurde bis dato relativ wenig im Krafttraining speziell behandelt oder zumindest wie sich das auf die Leistung im Krafttraining auswirkt. Mittlerweile gibt es aber eben eine Handvoll an Studien. Und mich hat die Studie vielleicht deswegen auch persönlich so ein bisschen gepackt, sage ich mal, weil das was ist, was ich tatsächlich schon relativ früh in meiner eigenen Trainingskarriere irgendwo mal aufgeschnappt habe, ich weiß gar nicht mehr genau wo, und das selber auch umgesetzt habe und zumindest mir das im Training definitiv immer so einen kleinen Boost gegeben hat, sei es körperlich oder mental. Darüber können wir auch gleich gerne sprechen. Aber genau, das vielleicht schon mal so vorneweg. Erstmal, was genau ist eigentlich dieses Post-Activation Potentiation? Ich kürze das hier am besten auch mal ab mit PHP, bevor ich immer diesen Zungenbrecher aussprechen muss. Also im Grunde eigentlich gar nicht so kompliziert. Es läuft folgendermaßen ab. Man hat mehr oder weniger zwei Übungen, sage ich mal, die aufeinanderfolgend durchgeführt werden. Dabei wird in der ersten Übung eine zumindest nahezu maximale Kontraktion angestrebt. Und relativ direkt im Anschluss an diese maximale Kontraktion wird dann eine zweite Übung durchgeführt. Das allerdings dann mit submaximalen Lasten und meistens mit einer eher explosiven Ausführung. Also was zum Beispiel sehr, sehr oft gemacht wurde in den Studien oder generell in dem ganzen Literaturgeschehen, was es bis dato so gibt. Man hat zum Beispiel Probanden sowas machen lassen wie, die haben ein Single gemacht in der Kniebeuge mit einem relativ schweren Gewicht, also meist so irgendwo bei 85-90%, haben dann eine gewisse Zeit pausiert und haben die Probanden dann im Anschluss zum Beispiel sowas machen lassen wie ein Sprint, ein Hochsprung, ein Counter-Movement-Jump, also meistens eher so explosiv kräftige Geschichten, und haben sich dann angeschaut, im Vergleich dazu, wenn man eben sowas wie eine schwere Kniebeuge vorab nicht gemacht hat, gab es da Unterschiede in der Leistung. Und genau, das war eben so das, was bisher gemacht wurde. Und das Coole jetzt an dieser Studie ist, dass sie letzten Endes geschaut haben, okay, wie wirkt sich denn dieser Effekt? Also ich mache vor meinem eigentlichen Training irgendwas Schweres vorweg. Wie wirkt sich das auf das Trainingsvolumen im Krafttraining aus? Und die haben das folgendermaßen gemacht. Die haben insgesamt 10 männliche Probanden herangezogen mit insgesamt 6 Jahren Trainingserfahrung. Also auf den ersten Blick eigentlich ziemlich trainiert und mit einer recht langen Trainingshistorie. Aber wenn man sich dann anschaut, wo deren Kniebeuge Maximalwert lag, dann war der bei 105 Kilo. Also da ist dann wieder fraglich, okay, wie trainiert waren die jetzt wirklich? Oder zumindest vielleicht, wie viel Trainingserfahrung haben sie schon mit der Kniebeuge? Vielleicht trainieren sie wirklich schon intensiv 6 Jahre lang, machen aber vielleicht erst seit einem Jahr oder so ein anständiges Beintraining. Genau, die haben insgesamt 5 Laborbesuche durchlaufen. Die ersten 2 waren eigentlich nur so ein bisschen zum Kennenlernen. Die wurden mit dem Training vertraut gemacht. Man hat den Maximalwert in der Kniebeuge getestet. Und das eigentliche Interessante kam dann eben bei den Laborbesuchen 3 bis 5, wo das eigentliche Experiment durchgeführt wurde. Und das sah wie folgt aus. Die Probanden haben zuerst diesen PAP-Satz, nenne ich es mal, durchgeführt. Das war jetzt in dieser Studie ein 1x2, also 2 Wiederholungen, ein Satz mit 90% ihres Kniebeuge-Maximalwerts. Anschließend haben sie 5 Minuten pausiert und haben dann eines von 2 Protokollen durchgeführt. Entweder sie haben 4 Sätze Kniebeugen durchgeführt mit 70% ihres Maximalwerts bis zum Muskelversagen. Das war das eine Setting. Das zweite Setting war, sie haben eine 10-sekündige maximale isometrische Kontraktion am Beinstrecker durchgeführt. Also sprich, sie haben sich an den Beinstrecker gesetzt und haben gegen ein unbewegliches Polster für 10 Sekunden so lange und so fest, nicht so lange, so fest gedrückt wie nur möglich. Und man hat dann eben geschaut, wie viel Kraft haben sie aufgewendet. Okay. Und ja, in der anderen Gruppe war es entsprechend so, sie haben das Training genau gleich durchgeführt, also entweder 4 Sätze Kniebeugen bis zum Muskelversagen mit 70% oder eben die maximale isometrische Kontraktion, allerdings ohne diesen Double in der Kniebeuge vorneweg. Und was man gemessen hat, war zum einen, klar, die isometrische Maximalkraft am Beinstrecker, relativ naheliegend. Und zum anderen, man hat gezählt, wie viele Wiederholungen sie im Laufe dieser 4 Sätze bei der Kniebeuge gemacht haben. Okay, die wurden ja alle bis zum Muskelversagen gemacht. Deswegen, man hat einfach alle Wiederholungen aus diesen 4 Sätzen zusammengezählt, hat geschaut, gibt es da einen Unterschied, wenn man vorab etwas Schweres macht oder das eben sein lässt. Und das Ergebnis ist ziemlich, ziemlich cool und lässt auch, glaube ich, eine ganz gute praktische Relevanz irgendwo da, über die wir gleich sprechen können. Und zwar hat man rausgefunden, dass diese PAP-Strategie zu einer signifikanten Steigerung der absolvierten Wiederholung geführt hat. In Zahlen über alle 4 Sätze hinweg haben die Probanden, die vorab diesen Double durchgeführt haben, knapp 7 Wiederholungen mehr gemacht als die, die das Ganze nicht gemacht haben. Und das Interessante dabei ist, dass dieser Unterschied fast ausschließlich nur durch den ersten Satz zustande kam. Das heißt, in der PAP-Gruppe, auch hier nochmal in Zahlen, haben die im Durchschnitt, also im ersten Satz Kniebeuge mit 70% bis zum Muskelversagen, haben die im Durchschnitt 22 Wiederholungen absolviert. Die Probanden, die vorab diesen Double nicht gemacht haben, haben im Durchschnitt gut 15 Wiederholungen absolviert. Also wirklich 7 Wiederholungen im ersten Satz mehr, einfach nur, indem man vorab diesen Double in der Kniebeuge mit 90% durchgeführt hat. Bei der isometrischen Maximalkraft, vielleicht nicht ganz so relevant, aber nichtsdestotrotz, auch das untermauert das Ergebnis so ein bisschen, hat dieses PAP-Protokoll dafür gesorgt, dass die Maximalkraft um 9,8% signifikant höher war als in dem Protokoll, wo diese PAP-Strategie nicht angewendet wurde. Wie natürlich alle anderen Studien auch, Thomas hat es eben auch schon bei seiner gesagt, gibt es immer so ein Stück weit gewisse Limitationen, die man nicht außen vor lassen sollte. Und da ist zum Beispiel, ich habe eben schon gesagt, die haben zwar 6 Jahre Trainingserfahrung, aber ihr Kniebeuge, One Rep Max, lässt so ein bisschen was anderes, auf was anderes schließen. Man weiß nicht, ob dieser Effekt zumindest auch in diesem Ausmaß auch bei, ich sage jetzt mal, wirklich fortgeschrittenen Personen sichtbar wäre. Weil ich finde, 7 Wiederholungen mehr ist schon ein sehr, sehr, sehr krasser Unterschied. Wären es jetzt 1, 2, 3 Wiederholungen, okay. Aber bei 7 würde mich schon interessieren, wenn man jetzt wirklich mal Leute daran teilnehmen lässt, die, weiß nicht, im Durchschnitt 200 Kilo beugen, ob man da so einen krassen Effekt auch erkennen würde. Genau das Gleiche natürlich, das war jetzt ein sehr spezifisches Protokoll mit hier eben 4 Sätzen in der Kniebeuge mit 70% bis zum Muskelversagen. Wie wäre es zum Beispiel mit 80%, 60%? Ist dieser Effekt dann auch gegeben? Ist er dann weniger gegeben, mehr gegeben? Kann man ebenfalls nicht genau sagen. Generell, wenn man sich so den gesamten Forschungsstand zu diesem Thema anschaut, scheint es auch nicht wirklich klar, was so das optimale PAP-Protokoll ist. Also da gibt es verschiedene, die in diesem schweren Teil des Trainings vorab mal die Probanden vielleicht 2, 3 Sätze machen lassen. Da gab es zum Beispiel eine Studie, da haben die Bankdrücken gemacht. Da haben die Probanden ein 3x3 vorab ausgeführt mit 85%. Da hat man dann keinen Effekt im Nachhinein gefunden. Ist halt die Frage, okay, war das vielleicht auch schon zu viel und zu ermüdend? Es gibt Protokolle, da hat man die Probanden entweder mehr oder weniger lang pausieren lassen zwischen diesem schweren Anteil und dem in Anführungszeichen regulären Training. Das heißt, das ist aktuell noch so ein bisschen die Limitation insgesamt, dass man nicht so ganz genau weiß, wie ist so das ideale Protokoll, um den maximalen Effekt rauszuholen und die Probanden eben nicht unnötig zu ermüden durch diesen schweren Anteil vorneweg. Genau. Und das bringt mich jetzt eigentlich auch direkt schon so zur praktischen Anwendung, also wie man das Ganze machen kann. Ich finde das Ganze einfach insofern einen ganz coolen Versuch wert, weil es etwas ist, was mit relativ wenig Aufwand und wenig Zeitaufwand vor allem durchführbar ist. Also wenn man sich vorstellt, man wärmt sich auf, zum Beispiel in der Kniebeuge, hat vielleicht auf dem Plan, okay, man will heute 120 Kilo beugen für 3 Sätze, 8 Wiederholungen, was auch immer, mit 70-80% ungefähr. Und bevor man vielleicht seinen letzten Warm-up mit 110 Kilo macht und dann stoppt, arbeitet man sich einfach vielleicht bis 140 Kilo oder so nach oben, 150 Kilo, macht ein Single, ein Double, pausiert ganz normal und startet dann in sein ganz normal geplantes Training. Das heißt, es ist wirklich eine Sache, die kostet vielleicht 2, maximal 3 mehr Aufwärmsätze, in Anführungszeichen, um das durchzuführen. Und kann eben potenziell, zumindest ist der aktuelle Stand da wirklich ziemlich vielversprechend, potenziell einen Mehrwert schaffen. Und das finde ich immer ganz schön, wenn mit so wenig Aufwand potenziell was rauszuholen ist. Ich würde empfehlen, einfach eben, wie gerade schon gesagt, dadurch, dass noch nicht ganz klar ist, was so das optimale Protokoll ist, mich erstmal am Anfang, wenn man das ausprobieren möchte, sehr an diesem Protokoll orientieren. Also ich würde erstmal wirklich nur ein Double machen mit 90%, dann diese 5 Minuten Pause, wie sie das auch in der Studie gemacht haben, und dann ins eigentliche Training starten und erstmal gucken, wie das funktioniert. Und dann von da aus vielleicht auch so ein Stück weit individualisieren, vielleicht mal 2 Sätze vorweg machen, vielleicht etwas länger pausieren, etwas weniger lang pausieren, um da dann so ein bisschen sein eigenes Ding rauszufinden. Aber zumindest würde ich damit erstmal so als grobe Orientierung starten. Und vielleicht noch eine letzte Anmerkung, wo ich denke, wo das definitiv sinnvoll sein kann, das Ganze anzuwenden. Und das ist definitiv, wenn man im Training mit sowas wie Top- und Back-Off-Sätzen arbeitet, weil zumindest jetzt in dieser Studie hat sich ja dieser Effekt vor allem im ersten Satz oder eigentlich fast ausschließlich im ersten Satz abgezeichnet. Das heißt, wenn man plant, man will vielleicht irgendwie einen schweren Topsatz machen, dass man vor diesem Topsatz sowas wie ein Single oder ein Double einbaut, um dann potenziell diesen Topsatz nochmal ein bisschen, ja, nochmal zu optimieren. Das Gleiche, wenn man vielleicht anpeilt, man möchte irgendwie so ein Wiederholungs-PR aufstellen in einem bestimmten Satz, dass man sagt, hey, man will irgendwie, keine Ahnung, beim Bankdrücken, man will einen neuen 5-Rep-Max-Satz oder sowas aufstellen, davor vielleicht sowas mit integrieren, um da wirklich akut so eine Leistungssteigerung zu erzielen. Genau. Und das war es eigentlich auch.
Oh. Super, 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 super interessant. Was mir sofort immer oder gleich in den Kopf kam halt, was glaubt ihr, was die Mechanismen dahinter sind? Warum das Ganze diese Leistungssteigerung hat? Also was mir sofort halt im Kopf kam, ist, dass du wahrscheinlich neuronal wahrscheinlich schon deutlich mehr geprimed bist, halt entsprechend höhere Lasten zu bewegen, dass du da einfach das System schon auf einer höheren Basis am Feuern ist und du vielleicht auch mehr Muskelfasern schon vorrekrutiert hast, die nicht erst anspringen müssen. Was sind da so eure Ideen?
Gute Frage. Also ich fange einfach mal an. Gute Frage. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich noch so ein bisschen zu früh, um das ganz klar beantworten zu können. Es gibt, und das erklären die auch oder schreiben die auch in der Diskussion in der Studie, vielzählige verschiedene Mechanismen rein auf physiologischer Ebene, was da alles genau ablaufen könnte von, es kann sowas Banales sein, wie es hat einfach einen weiteren Körperkerntemperatur steigernden Effekt, also dass man einfach noch wärmer dann in das eigentliche Training reingeht. Von sowas bis hin zu eine gesteigerte Rekrutierung von Muskelfasern. Also da gibt's echt eine ganze Bandbreite an Spekulationen, was das genau sein könnte. Aber definitiv auch neben dem Physiologischen, und das ist auch sowas, was ich zumindest aus eigener Erfahrung berichten kann, definitiv auch einen psychologischen Effekt. Also wenn man eben in der Kniebeuge oder beim Bankdrücken 30, 40 Kilo mehr auf dem Rücken oder in den Händen hält, das dann runternimmt und dann das eigentliche Arbeitsgewicht auflegt, es fühlt sich einfach viel leichter an. Ich finde, das ist so ein bisschen, wenn man es mal genau andersrum betrachtet, wenn man sich jetzt komplett unaufgewärmt auf die Hantelbank legen würde, okay, und man legt sich vielleicht, sagen wir, ein Gewicht auf, was man vielleicht 8 bis 10 Mal drücken kann. Sagen wir, es sind 100 Kilo, okay, und macht das komplett aus der Kalten, einfach nur das Gewicht rausheben, würde man wahrscheinlich sofort denken, ach du Scheiße, ist das schwierig. Ich glaube, ich könnte das vielleicht maximal gerade 2 Mal drücken. Und so ist es, glaube ich, auch psychologisch genau dieser andere gegenteilige Effekt, der da sicherlich eine sehr große Rolle mitspielt.
Mhm. Ja. Was sind deine Arne, ich wäre genau in deine Richtung gegangen. Also das wäre auch so meine... Da würde ich auch so hinspekulieren, dass das vielleicht so einen Effekt hat. Ja, deswegen habe ich da nichts zu ergänzen. Ich habe aber noch 2, 3 Sachen aufgeschrieben, Simon, falls ich darf.
Hau raus.
Zum einen, du hast gesagt, das waren 10 Probanden, ne?
Ja.
Okay. Ich bin ja wirklich jemand, der wirklich überhaupt nicht nach Limitationen sucht bei Studien, weil ich finde, das ist immer so, wenn du was suchst, dann findest du auch was und perfekt werden die Studien eh nicht sein. Deswegen bin ich da generell kein Freund von. Nur ich habe mir beim Zuhören gedacht, man weiß ja eigentlich ganz gut aus der Literatur, dass zum Beispiel 70% bei Person A und B in der Rep-Höhe, die sie von ihrem einer Wiederholungsmaximum machen, sehr unterschiedlich ausfallen können. Mhm. Also es gibt Leute, die machen mit 70%, sagen wir, 12 Reps und die anderen machen 22 ja. oder sowas, ja, auch ohne PAP, so weißt du. Ja. Und ich dachte mir, weil da man das weiß und 10 Probanden echt nicht viel sind, das wäre für mich definitiv eine Limitation, wo ich sagen 100%. Würde, das sollte man schon im Hinterkopf behalten. Vielleicht waren rein zufällig 5 Leute, die eher auf 70% höhere Reps raushauen, eher in der einen Gruppe statt in der anderen Gruppe. Mit mehr Leuten hätte sich das, denke ich, so ein bisschen besser, also hätte man es etwas besser verkaufen können, hätte ich jetzt so aus dem Bauch heraus gesagt. Und wie gesagt, ich bin niemand, der wirklich oft nach Limitationen sucht. Ja. Dann ist die zweite Sache.
Entschuldigung. Ja, ich wollte nur sagen, ist 100% so. Also ich meine, man hat dieses Problem ja gerade in der Sportwissenschaft sowieso häufig, dass da oft mit sehr, sehr kleinen Probandenzahlen hantiert wird. Das Einzige, was eben für mich das Ganze eben trotzdem diesen Versuch wert macht, ist, wenn man sich eben den nicht nur den gesamten Forschungsstand jetzt speziell zu diesem Thema anschaut, weil da gibt's eben zumindest auf so Sachen wie Hochsprung, Sprint und so weiter relativ viel. Aber eben auch, wenn man sich das jetzt speziell im Krafttrainingsbereich anguckt, mir sind zumindest 4 Studien bekannt, die zwar alle, ich glaube, die höchste Probandenanzahl waren irgendwie 14 oder 15, also alle mit sehr kleinen Probandengruppen gearbeitet haben, aber zumindest 3 von diesen 4 Studien haben einen positiven Effekt gefunden. Diese 4. Studie war eben die, die ich angesprochen habe mit dem Bankdrücken, die dieses 3x3 gemacht haben, also etwas mehr vorne weg. Und es macht es für mich insofern einen Versuch wert, weil es halt zumindest, wenn man es jetzt nicht völlig übertreibt und eben 10 Singles vorne weg macht, ja, sehr wahrscheinlich keinen großen nachteiligen Effekt haben sollte. Ja. Wenn das jetzt sowas wäre, wo ich sage, boah, heikle Sache, kann auch hart nach hinten losgehen, dann würde ich safe auch sagen, boah, ja, da bräuchte es für mich noch deutlich mehr. So ist es natürlich immer noch rein sehr, sehr spekulativ, aber ich glaube, ja, zumindest kann man es mal probieren. Ne?
Ja, finde ich auch. Die zweite Sache ist die Nicht-PAP-Gruppe.
Ja.
Die hat wahrscheinlich irgendein standardisiertes Warm-up gemacht. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die einfach so reingegangen sind in diese 70%.
Nee, das war auch, warte, ich habe die Studie hier offen. Das war so ein Standard-Warm-up. Irgendwie mit 2, 3 Aufwärmsätzen, wie sie es halt immer machen, mit 30%, 50% und 70% oder so. Okay. Und dann,
okay, ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Du kennst es ja aus diesen Studien, die zum Beispiel Dehnen untersuchen auf Performance und dann dehnen die und gehen direkt in die Kraftübung ohne Warm-up oder sonst was. Also da wollte ich nur auf Nummer sicher gehen.
Ja.
Und letzter Punkt, wo mich einfach deine persönliche Meinung interessiert. Mhm. Denkst du, das würde auch in höheren Rap-Bereichen funktionieren? Also wenn der Topsatz davor zum Beispiel 5er bis 8er sind, und ich frage da vielleicht für mich, weil ich vielleicht auch 5er bis 8er im ersten Satz mache und dann höhere Raps in den Backoff setzen. Also denkst du, das würde auch einen positiven Effekt haben?
Nochmal, damit ich es richtig verstehe, meinst du, wenn die jetzt sowas machen wie...
Ja, wenn du nicht ein Double oder ein Single machst, sondern wirklich der erste Satz vielleicht nochmal so ein bisschen höher ist.
Ach, dass dein PAP-Satz ist quasi dieser 5er bis 8er
Bereich. Ja.
Schwierige Frage. Ich weiß nicht, es wird sicherlich irgendwo ich will nicht sagen Cut-off-Punkt kommen, weil sicherlich nicht kein konkreter Punkt ist, so, es geht nur bis 79,7% und alles drunter klappt nicht mehr.
Ja.
Aber ich schätze mal schon, dass je weiter du von deinen 100% irgendwo weggehst, desto weniger wird dieser Effekt ausgeprägt sein. Extrem schwierige Frage. Also
ja, es ist auch nicht ganz das Gleiche, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke,
aber also ich kann dir keine klare Antwort drauf geben. Auch jetzt mal rein anekdotisch gesprochen, ich mache auch häufiger mal sowas wie einen schwereren Satz vorne weg, wo ich vielleicht irgendwie 4, 5, 6 Wiederholungen oder sowas mache. Rein subjektiv fühlt sich danach der erste Satz schon immer in Anführungszeichen relativ leicht an, wenn man dann sagt, okay, in dem Satz danach peilst du irgendwie 12 oder 15 Reps oder so an.
Ja.
Deswegen, ich schätze, so einen gewissen Effekt wird es schon haben. Wie gesagt, ich denke nur, je weiter du in den Prozenten runtergehst, desto weniger effektiv wird das Ganze auch dann, ja.
Okay. Das war's von meinen Fragen.
Ja, also ich finde es halt interessant, das Interessante daran ist, was Simon schon gesagt hat, dass die Investitionskosten, das auszuprobieren, halt sehr, sehr gering sind. Ne? Also wie du schon gesagt hast, du akklimatisierst dich ja sowieso mit Sätzen und gehst dann quasi am Ende nochmal drüber hinaus, über das, was du eigentlich sonst leistest, und hast dann halt den Anker halt da drüber gesetzt, der dann in der Wahrnehmung das, was du halt sonst bewegst, einfach deutlich wahrscheinlich in der Wahrnehmung heruntersetzt und deine Leistung unter Umständen halt nach oben hin optimiert. Und diejenigen unter euch, die halt schon mal mit Top- und Down-Sets gearbeitet haben, die werden diesen Effekt halt wahrscheinlich in einer geminderten Wahrnehmung schon kennen, ne, dass man den Top-Set dann vom Zettel hat und der Down-Set dann, dass man sich da quasi schon drauf freut. Und wenn man diesen Effekt halt nochmal so ein bisschen nach oben potenzieren kann, ich glaube, das ist dann schon eine sehr, sehr interessante Sache, weil, wie gesagt, solange wir halt keine großen negativen Kostenpunkte irgendwie fürchten müssen, dann ist es definitiv etwas, was man ausprobieren sollte und für mich einfach auch grundsätzlich auch ohne die Datenlage wahrscheinlich irgendwie schon sinnig wäre. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele vielleicht es Bodybuilder gibt aus den Bro-Zeiten, so, die vielleicht sowas auch gemacht haben, die dann, ne, also gesagt haben, du nimmst einfach jetzt die Hantel, packst einfach nochmal irgendwie so und so viel Gewicht mehr drauf, rackst das Ganze einfach nur einmal raus und rackst das danach dann halt wieder. So Klassiker ja. halt, so eine Geschichten. Ja. Und dann bist du halt anders geprimed. Ja, jetzt, wo du die Studie halt so aufgebracht hast, so als ich es vorhin so gelesen habe, dachte ich so, ey, warum haben wir sowas nicht eigentlich schon mal nochmal ausprobiert, so rein im auch im Hypertrophie-Kontext? So, warum ist das jetzt erst wieder so eine Sache? Oder warum bin ich da vorher nicht drauf gekommen?
Moin Moin, Arne hier. Ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die Nettohypertrophie hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie. Du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Hantel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat. Ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen. Kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Nettohypertrophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von 4 Monaten über 3 Phasen, also 3 Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle 3 Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen.
Eben, was du auch gerade angesprochen hast, sowas wie irgendein Gewicht einfach nur rausheben, sei es beim Bankdrücken, Kniebeugen, was auch immer, ist ja eigentlich auch was sicherlich schon vor, weiß nicht, 20, 30 Jahren Leute probiert haben, eben mit der Idee, dass man sich an diese schweren Lasten zumindest das mal gefühlt hat und sich irgendwo ein Stück weit dran gewöhnt. Ja, also eben, ich finde es sehr interessant, denke, es ist ein Versuch wert und einfach mal schauen, ob es hilft oder auch nicht.
Ja, weißt du, Simon, weil ich meine, wir haben ja so mit Powerlifting-Coaching angefangen und im Powerlifting ist es ja eigentlich fast normal. Ne? Also da machst du ein Single oder ein Double und dann machst du deine 7er, 8er oder was auch immer. Aber so im Bodybuilding, also ich habe mir gerade so selbst gedacht, ich bin gerade mein Training durchgegangen und denke mir so, so eine Hammer-Strength-Rudermaschine, ob ich da jetzt einfach mal so ein Single raushaue oder ein Double und dann meine eigentlichen Arbeitssätze mache.
Ja.
Ich werde es, glaube ich, nicht machen, aber es ist gar nicht so abwegig, muss ich sagen.
Ja, also ich meine natürlich, gerade jetzt im Bodybuilding-Kontext muss man natürlich auch schauen, ich würde das auch nicht bei allen Übungen machen. Also jetzt im Seitheben irgendwie einen schweren Single vorneweg, I don't know, vielleicht nicht die allergeilste Idee. Aber zumindest so für deine Compounds ist ja eigentlich relativ egal, ob du jetzt eine Chest Press machst oder Bankdrücken. Also ich meine, so viel Unterschied ist dann letzten Endes auch nicht. Also eigentlich finde ich, ist es auch da in dem Kontext absolut mal ein Versuch wert. Ne?
Also je mehr ich drüber nachdenke, desto legitimer wird es und desto mehr juckt es mich. Ich berichte vielleicht mal beim nächsten Mal.
Du kannst es ja mal so bei einer Übung ausprobieren, wo du sagst, da kommst du dir nicht irgendwie seltsam vor, wenn du es eben sonst beim einarmigen Kabelrudern oder so.
Ich glaube, ich mache das wirklich mal.
Ja.
Ich muss nur gucken, wo.
Ja.
Also ich glaube, ich kann es mir halt gut vorstellen bei einer Hackenschmidt, vielleicht sogar auch bei der Beinpresse, kann ich mir das durchaus vorstellen. Gut, Beinpresse hast du dann schon wieder den Invest, dass du halt dann wahrscheinlich doch so viel noch aufladen musst, wieder abbauen musst. Vielleicht, Hackenschmidt wahrscheinlich nicht so viel. Aber halt auch sowas wie ein Kurzhantelrudern, wenn du das bilateral machst. Also was ich zum Beispiel gerade in der Rotation habe, ich da vorstelle, ich nehme einfach mal die 60er statt die 50er und gehe einfach mal nur in den Hang.
So. Ja.
Und prime mich dann einfach mal so, was die Stabilisation angeht und versuche dann vielleicht mal tatsächlich die eine Rep oder die 2. Ja, also ich glaube, allein dafür, dass wir das jetzt einmal besprochen haben, wollen wir es jetzt alle einmal ausprobieren.
Ja.
Und zu gucken, ob dann irgendwie doch nochmal die Leistung, ob wir die sieben Wiederholungen da
einmal raushauen.
Ich gehe auch schon alle Übungen gerade durch. Ich überlege, passt es oder passt es nicht?
Und wenn das dann klappt, dann haben wir gerade irgendwie einen ganz unglaublichen Trend gerade losgeschlagen, der dann Wellen schlagen wird.
Absolut, ja. Wobei man ja auch sagen muss, Thomas, so Leute wie JP zum Beispiel, ich meine, der macht ja auch Doubles beim Latzug oder so. Also
echt?
Er macht das ja eigentlich schon lange.
Ja, aber bei ihm würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das so ein PAP-Satz ist. ja. sondern dass das einfach ein Arbeitssatz ist.
Ist es.
Das hält. So, weißt du, was sehr, ich meine?
Ja, ja. Das ist
Weil,
so.
Ja. Ich sag mal, selbst ein Double mit 90%, ich hätte gesagt, so der gängige Typ macht ein Triple mit 90%.
Ja.
Und also ein Double ist da ja auch noch nicht Muskelversagen, so plump gesprochen. Ja. Und bei JP Absolut, ja. ist ja dieses Lat Pulldown Double schon ja. maximal. schon.
Ja, ja. Aber das wäre dann auch interessant. Ne? Also vielleicht kannst du auch dadurch, dass das Volumen halt so gering ist, vielleicht kannst du auch so einen Satz bis zum Versagen machen, bis halt nichts mehr geht. Und wenn du danach halt eben deine 3, 4, 5 Minuten pausierst, dann hat's halt vielleicht nicht diesen ermüdenden Effekt. Ne? Wenn du klar jetzt dann 3 Sätze davon machst, würde ich jetzt mal spekulieren, hat es schon einen nachteiligen Effekt. Hatte es ja selbst in dieser einen Studie, die nicht bis zum Versagen gegangen sind. Aber ja, vielleicht kannst du auch einen schweren Satz vorne weg machen und das Ganze bis zum Versagen und es klappt trotzdem. Aber ja, man kann mal ein bisschen rumexperimentieren.
Ja, 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 auf jeden Fall.
Okay, das wusste ich halt nicht. Also wenn du im Latzug das hinbekommst, dann hast du halt wirklich Skills. Also dann hast du halt unfassbare Bewegungskompetenz. Aber ja, wenn es einer hat, dann der Mann halt. Ne?
Ja, ja.
Das ist, finde ich, halt auch immer ein gutes Beispiel dafür, dass man halt tatsächlich in allen Wiederholungsbereichen eine hohe Kompetenz mitbringen sollte. Wenn ich das immer wieder so einbringen soll, dann siehst du halt, was du damit kreieren kannst, wenn du halt Training wirklich als Fähigkeit siehst und vielleicht auch als deine Hauptaufgabe im Leben. So, das ist halt unfassbar, was du dann halt wirklich an Fähigkeit rausbekommst. Ne? Ich finde, da ist der Jordan Peters halt immer unfassbares Beispiel.
Absolut, ja.
Was man in seinem Leben halt erreichen kann, wenn man das halt wirklich als Kunst und als Fähigkeit sieht. Kunst ist ja doch Kunst vielleicht auch. Das ist dann eine Frage, wie man das betrachtet. Das Maximum. Ja, cool. Ich würde sagen, jetzt wollen alle ins Training gehen und das mal ausprobieren. Gehen jetzt alle ihren Trainingsplan nochmal durch, wenn ihr jetzt zuhört. Geht ihn durch, macht es halt mit sinnigen Übungen, probiert es aus und lasst uns gerne Feedback da, ob das funktioniert, ob das, selbst wenn es ja nur eine Wiederholung mehr bringt, ist das für den einen oder anderen natürlich schon ein Durchbruch. Wenn es 2 sind, ist absolut geiler Tag. Ja. Ne? Wir werden es alle kennen, dann ist das absolut. Das ist dann vielleicht nochmal so zum Abschluss die Frage, wann wird dann da wahrscheinlich dann so dieser Gewöhnungseffekt kommen und so die Adaptionswiderstände kommen, wann das so zur Normalität wird und du halt diesen positiven Effekt, das wird sich natürlich irgendwann deckeln und dann ist es halt vorbei halt. Ne?
Ja, aber Arne, ich sehe schon in den Kommentaren alle so, ah, richtiger Scheiß-Tipp, ich habe mich verletzt.
Ja,
weil ich beim Pulldown Double machen wollte.
Ich hab mir den Latt abgerissen oder so, was noch nie jemand geschafft hat irgendwie. Ich habe mir den kompletten Latt abgerissen, komplett von den Rippen gezogen irgendwie. Also bleibt vernünftig, Leute. Disclaimer zum Ende.
Das,
ja. Bleibt vernünftig.
Das sollte die Grundvoraussetzung sein.
Ja, sehr, sehr cool. Jungs, hat mich wieder gefreut. Zum Abschluss immer gerne. Ihr seid ja dabei, solche Sachen auch immer noch mal schriftlich festzuhalten, weil das Podcast-Format natürlich auch immer schwer ist, sowas dann in Wort zusammenzufassen. Erzählt doch mal gerne, ihr macht ja einen Newsletter, der das Ganze dann auch immer ganz oft solche Sachen dann nochmal ein bisschen, wo man sich da tiefer mit befassen kann. Wo findet man das? Was macht ihr da?
Tommy, willst du?
Nee, du.
Ja, also wir posten regelmäßig monatlich ein Newsletter bei The Strength Minds. Findet uns Social Media, Internetseite. Einfach abonnieren und ja, da machen wir genau das, was wir eigentlich heute auch gemacht haben. Stellen immer verschiedene Studien vor, die wir interessant finden und hoffentlich dann auch die Leserinnen und Leser sind auch immer bestrebt, dann so einen gewissen praktischen Nutzen rauszuziehen. Also dass man wirklich dann ja auch für sein eigenes Training was mitnehmen kann und ausprobieren kann. Genau, ich glaube, das beschreibt es eigentlich ganz gut.
Ja. Jupp. Für die unter euch, genau, die jetzt sagen so, ich habe das irgendwie alles verstanden, ich will es aber nochmal nachlesen oder finden es halt allgemein interessant, findet ihr alles entsprechend in den Shownotes oder in der Beschreibung und auch die Links zu euch beiden natürlich, falls ihr da Interesse habt, da mehr zu hören, zu sehen und zu erfahren. Ja, cool. War wieder eine sehr, sehr interessante Folge mit coolen Themen. Jetzt geht's wie immer aus der Theorie für alle in die Praxis, hoffe ich. Und dann besprechen wir vielleicht nächstes Mal schon, was wir dabei so an persönlich dabei rausgefunden haben. Und dann gibt's die Anekdoten für euch, die wir dann mitgenommen haben. Ja, ich danke den Zuhörern, wenn sie bis hierhin durchgehalten haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich danke euch Jungs für den Input. Ja. Sehr, sehr geschätzt und verbleibe bis zur nächsten Episode.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.